Hey Christian, wir brauchen für die Einleitung noch ein Bibelzitat.
Wie wär's denn mit "Du kommst nicht vorbei"?
Nein, das ist die falsche Fantasy-Geschichte.
Ich glaube, er sagte, gepriesen sind die Skifahrer.
Was um alles in der Welt ist so Besonderes an Skifahrern?
Ich glaube, es ist mir als Gleichnis zu sehen. Weißt du, mir lieber, es bezieht sich auf die ganze Wintersportindustrie.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte und zu unserem Lieblingsformat, wir haben nur Lieblingsformate, zu Rang und Namen der schönen Show, wo Christian und ich uns darüber betteln, wer denn ja die besten Rang und Namen hat, die besten Picks für bestimmte Fragen. Heute geht es um Bibelfiguren und für Christian und mich brauche ich noch eine Person, nämlich Marius. Hi, nein, Christian, hi.
Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wollen wir nochmal von vorne anfangen?
Nö.
Okay.
Sonst war die Einleitung okay, deswegen bleib's drin.
Sonst war okay, ja, genau. Okay, hallo Marius, war viel Spaß. Ich freue mich hier mit dabei zu sein bei unserem mittlerweile 7. Rang und Namen, unserem kleinen internen Filmfights-Format.
Du weißt mittlerweile, wie viele Rang und Namen wir schon hatten?
Ich hab's vorher nochmal geguckt.
Das nenne ich Professionalität.
Ja, ne? Hat man gelernt.
Wo?
In Leipzig.
In Arnhem,
Studium, Professionalität, ja.
Der Podcast-Theologie. Ja. Okay, sehr schön. Ja, in diesem Format haben wir bestimmte Fragen. Zum Beispiel hatten wir schon besten Haare in Filmen oder die besten Filme gegen rechts oder sowas, ne? Und da suchen wir uns jeweils 3 Picks aus und die betteln sich dann gegeneinander. Relativ schnell erklärt und am Ende gewinnt ein Film, eine Figur in diesem Fall. Und ja, wer dann sich jetzt denkt, die besten Bibelfiguren, das ist aber sehr allgemein gehalten. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Wir lassen die Fragen meistens möglichst offen, damit die Kreativität sprudeln kann. Ich bin mir sicher, dass heute gesprudelt wird. Deswegen würde ich sagen, wir fangen auch einfach mal an, oder?
Ja, sehr gerne.
Und du darfst deine Bibeltreue nun unter Beweis stellen mit deinem ersten Pick.
Ja, genau, da muss ich gleich mal dieses Buch verlassen, diesen alten Schinken und hineingehen in eine moderne Neuinterpretation. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielmehr eine sehr ikonische Erzählung der Geschichte, ein Film, der um die Jahrtausendwende erschien und der sich zumindest in seiner Hauptfigur doch sehr stark an dem Protagonisten der Bibel, nämlich Jesus, orientiert. Und es geht natürlich um Matrix. Und wer sich jetzt fragt, Matrix, Bibel, ne, natürlich Neo, gespielt vom grandiosen, vom alles überragenden Keanu Reeves, ist natürlich eine Neuinterpretation von Jesus. So, er ist der Auserwählte von Anfang an. Also am Anfang ist er ja unwissend, gut, das passt dann noch nicht so ganz rein, ne, aber am Ende, wir wissen alle, wir alle kennen Matrix 1, am Ende muss nach einer sehr langen Ausbildung, sehr vielen harten Kämpfen gegen einen vielgesichtigen Teufel, Agent Smith, muss er sterben, beziehungsweise stirbt er, um dann aufzuerstehen und zur absoluten Ikone zu werden für die Menschen, um die Matrix, um seine Welt zu beherrschen, um dadurch zu blicken. Als Hacker hatte ja schon vorher diese Fähigkeiten gehabt, sich da etwas besser zurechtzufinden, aber jetzt hat er den totalen Durchblick, die Klarsicht, die Wiederauferstehung nach dem Tode hat ihm geholfen und das ist natürlich ganz klar eine Jesusfigur hier in dieser digitalen Sphäre. Er ist der Jesus dieser digitalen Welt, noch besser, er ist der Kung-Fu-Jesus dieser digitalen Welt.
Ja, das habe ich auch in meiner Bibel gestört, dass Jesus
zu wenig Kung-Fu kann.
Ja, also dein Pick Matrix beziehungsweise Keanu Reeves. Keanu Reeves ist für dich Jesus quasi.
Keanu Reeves ist Gott, aber seine Figur des Neo ist natürlich Jesus.
Ja.
Ich merke, dir fehlen so ein bisschen die Worte einfach aufgrund meiner sauberen und unangreifbaren Argumentation.
Nee, ich find's halt merkwürdig, dass du schon als ersten Pick so einen Stretch nimmst.
wo man jetzt. Ich habe nur Stretches. Na gut, einer ist kein Stretch, aber den hebe ich mir bis zum Schluss auf, weil er lustig ist. Aber ich habe nur Stretches genommen. Ich habe keine direkten Bibelfiguren sonst.
Ja. Keine direkten Bibelfiguren, okay.
Ja, das also war mir zu langweilig.
Ja. Entertainment hier unterwegs. Ich muss sagen, ich gebe dir recht, es ist natürlich eine Jesus-Figur. Also ich muss auf jeden Fall Matrix nochmal schauen, ne? Das ist, fällt mir jetzt auch schon, wir erwähnen Matrix relativ häufig, glaube ich, im Podcast und jedes Mal denke ich mir, Ich muss das echt nochmal schauen, das ist wirklich 10 Jahre her oder so.
Ja, das spricht für den Film einfach, was, also für mich, nee, der Film, der ist das neue Jahrtausend eingeleitet. Ich muss dir helfen, okay?
Du musst mir helfen im Sinne von Matrix 3 quasi. Tut sich denn Keanu Reeves opfern, so für die Sünden der Welt, sowas?
Also Matrix 3 hat, glaube ich, niemand verstanden, inklusive der Menschen, die ihn gemacht haben.
Oder Matrix 4, kannst auch Matrix 4 nehmen.
Ja, Matrix 4 hast du nicht gesehen, ne? Ja, er opfert sich halt am Ende von Teil 3 nochmal, also am Ende von Teil 1 stirbt er ja, um wieder aufzustehen. Und am Ende von Teil 3 stirbt er oder opfert sich nochmal oder geht in eine Art Kryoschlaf, um dann ja wieder in Matrix 4 ja wieder zurückzukehren.
ja, also
du musst einfach mal, schaust dir einfach mal an, alle.
Ja, wir schauen die nochmal gerade an. Wir machen hier einen kurzen Schnitt und dann sind wir wieder da. Nein, das muss ich mir irgendwann mal für einen lauen Sommerabend aufheben. Ich weiß nicht. Also Wachowskis haben klar extrem viele Einflüsse einfach mit reingenommen und Jesus ist halt einer davon, quasi, ja, der in dieser Figur neben steht. Also ich möchte diesen Pick nicht absprechen, per se. Aber erstens gibt es da vielleicht andere Interpretationen, die besser sind. Oder krasser sind oder direkter sind, ne? Und hier direkt, also wir müssen auch für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer gerade sagen, wir haben auch sehr früh am Morgen, deswegen muss ich hier auch direkt einfach schon so eine Gehirnleistung.
Jetzt schiebst dich auf deinen Kater, Marius. Also.
ja, wäre auch sehr schön gewesen, hätten wir es einen Tag nach den Oscars aufgenommen, so am früher Morgen, dann direkt nach der Oscar-Verleihung direkt in die Folge. Aber nein, wir haben einen Tag dazwischen zum Ausruhen gehabt.
Wow, jetzt wissen die Leute da draußen, wie alt diese Folge schon ist.
Das stimmt, aber die Bibel ist ja zeitlos. Da kommt ja wahrscheinlich nichts mehr dazu. Ja, ihr könnt auch mal wieder was Neues schreiben.
Wart mal ab. Wart mal ab, bis ich mal 2 Monate Zeit habe, ja.
Oh ja, schreibst du dann ein neues Testament.
Aber mal, um hier nochmal einfach meinen Punkt klarzustellen. Sonnenbrillen tragender Kung-Fu-Jesus der digitalen Sphäre, gespielt von Keanu Reeves, kann man eigentlich nichts dagegen sagen.
Ja, ist nur das falsche Format. Also, wir haben hier die besten Bibelfiguren und es ist eine bibelinspirierte Person, ne?
Natürlich.
Mal gucken, was da noch kommt. Ich würde einfach mal weitermachen.
Mit 10 Gebote?
Ja, von mir aus kann man den auch nehmen. Ich hätte jetzt einen anderen davor genommen, aber okay, dann... Dann nehmen wir den halt. Ja, den habe ich hier stehen tatsächlich. Was soll denn das? Also, die goldene Zeit der Bibelverfilmung waren natürlich die 50er und 60er Jahre. Wir wissen das alles. Die großen Monumentalfilme der Geschichte hatten sehr oft Bibelgeschichten. Und der Monumentalfilm, der große Film mit Charlton Heston und angeklebtem Bart, der die Special Effekte revolutioniert hat, von Cecil B. DeMille. Ein Wahnsinniger quasi für seine Zeit. Also, wie lange geht er nochmal? Ich hab's hier offen, warte. 220 Minuten mit Werbung auf Kabel 1 bist du quasi den halben Tag beschäftigt.
Wow.
Das ist
ja schon fast Martin Scorsese-Ausmaße hier.
Ja. Es ist ein Wahnsinnswerk. Ein Monumentalfilm, vielleicht der Monumentalfilm zusammen mit Ben Hur. Ja, Charlton Heston, der Moses hier spielt. Und jetzt kann man über den Film sagen, was man will und das Ganze ein bisschen lächerlich finden und so, aber Charlton Heston ist da voll dabei. Also der ist da, der geht in der Rolle vollkommen auf und spielt Moses, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit 50er Jahre Overacting at its best, aber das hat alles seinen absoluten Charme und zeigt einfach, was in der Bibel drinsteckt. Nämlich, wir haben es am Anfang schon erzählt, eine wahnsinnig gute Fantasy-Geschichte eigentlich, auch so in Teilen. Sorry da draußen alle, die da dran glauben, aber ich glaube nicht, dass da ein Typ das Maya geteilt hat und erstgeborene Ägypter sterben. Aber die Geschichte ist super. Und das wird hier großartig erzählt, wobei man sagen muss, dass das mit den 10 Geboten eigentlich nur die letzte halbe Stunde ist, ne? Aber da auch großartige Szenen sind mit dem goldenen Kalb und unzählige Male in der Popkultur aufgegriffen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Mel Brooks Moses nehme, der Typ, der 15 Gebote nach unten schleppt und dann fällt alle eine Tafel runter und er sagt, die 10 Gebote. Immer noch ein großartiger Kick. Nein, ich habe mich hier für die ernsthafte Variante entschieden, weil wir sind ein ernsthaftes Politikformat und deswegen geht hier mein Pick natürlich an die 10 Gebote und natürlich an Charlton Heston als Moses.
Wo fängt denn dieser Film an und wo endet er?
Der beginnt meines Wissens nach bei der Geburt von Moses. Der wird ja auf dem Nil ausgesetzt. In einem Weidenkorb schippert er runter und landet dann im Palast und wächst ja im Palast auf des Pharaos. Deswegen ist das ja sein innerer Konflikt, dass er von Gott dazu ausgewählt wird, die Leute nach ins gelobte Land zu führen. Aber eigentlich ja einer von ihnen ist, einer von den Ägyptern, einer von der Monarchie. Ne? Und mit seinem Stiefbruder oder mit seinem, ja, Stiefbruder ist das dann in dem Fall?
Adaptiv, das ist sein Stiefbruder, ne? Ja. Also der
Pharao genau, ja, wird. Ja. Genau. Eigentlich eine großartige Freundschaft und Brüderlichkeit teilt und das dann halt quasi. Das ist also der große, darum geht's ja auch 2,5 Stunden mehr oder weniger. Und das, was man so kennt, mehr teilen, goldenes Kalb, 10 Gebote und sowas, das ist eigentlich schon relativ sackig erzählt.
Ja, und bis wohin geht er dann? Also endet er mit den 10 Geboten der Verkündung? Der endet mit den 10 Geboten,
ja. Okay. Also ich glaube, da gibt's noch so ein paar. Oh, wie toll ist alles, oh, wie schön ist alles jetzt mit den 10 Geboten-Szene und das war's dann. Ich glaube, er stirbt da noch. Der hat ja auch irgendwie 1 Million Söhne dann und ja, so bibelfest bin ich jetzt auch nicht.
Also ich merke bei dir nicht diese Euphorie, die ich bei mir spüre in meiner Brandrede.
Es fehlt das Kung-Fu, ja.
Es fehlt das Kung-Fu und die Sonnenbrillen, die fehlen auch. Ja, ich habe es nach wie vor nicht gesehen, die 10 Gebote. Weiß es natürlich, aber okay, es ist jetzt so ein klassischer Hollywood-Monumentalstreifen und du hast ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft von diesem Film geschwärmt, insofern war es relativ klar, dass der hier auftritt, aber es ist halt auch nur eine Adaption, eine Interpretation, also eine vorlagengetreue wahrscheinlich Interpretation dieser Bibelgeschichte. Es ist halt ein Moses von vielen. Er hat noch so alles Moses gespielt, ne? Also ich weiß, es gibt noch neben der Mel Brooks Version gibt es noch eine Zeichentrick-Version. Ich weiß nicht, ob es Disney ist. Der Prinz von Ägypten, ne?
Ah ja.
Ja, und dann gibt's wahrscheinlich noch ein paar Mal Moses. Und insofern, ja, das ist jetzt, okay, das ist Charlton Heston, ja.
Es ist schon die bekannteste und die definierteste. Also wenn du an Moses denkst, denkst du an die 10 Gebote von, oder an diesen Film, gerade eine ältere Generation. Wir dürfen ja jetzt auch nicht nur hier unser Kinderprogramm machen, sondern wir müssen ja auch mal an die älteren Zuhörer und Zuhörer denken. Die können sich da noch lebhaft dran erinnern, an den Kinobesuch.
Ach so, ich dachte an die Geschichte mit Moses. Also,
ja, so geht's auch, ja. Okay,
welchen Jesus hast du denn jetzt für dich? Ja, ich habe jetzt keinen Jesus für dich, ich habe jetzt nochmal die Instanz darüber quasi. Aha. Und auch hier
ja? Ich wollte dich schon bei deinem ersten Pick untersprechen, wo du gesagt hast, Jesus als Hauptfigur der Bibel. Gibt's da nicht noch einen anderen?
Nein, Gott ist der Autor der Bibel. Also, wenn man nicht verwechseln. Nein, es geht um Gott und Gott hat natürlich viele verschiedene Auftritte und Inkarnationen erlebt im Kino und da hätte ich mir jetzt Morgan Freeman aussuchen können und ich glaube, Whoopi Goldberg hat die auch mal gespielt und in Dogma gab's auch einen Gott in weiblicher Körpergestalt und so weiter, aber auch hier gehe ich eher wieder ins Gedankenspielige, ins Metaphorische hinein und entscheide mich für Christoph. Und falls du jetzt Christoph nicht sagst, dann sage ich noch den Schauspieler dazu, nämlich Ed Harris. Und falls ihr auch das nicht sagt, dann sage ich noch den Film dazu, nämlich Die Truman Show. Und die Prämisse der Truman Show kennen wir natürlich alle. Jim Carrey hier als Truman, der in einer kleinen Stadt lebt, sein wohlbehütetes Leben. Alles ist so ein bisschen strange, aber für ihn ist das alles ganz normal. Und wir als Zuschauer und Zuschauerin wissen natürlich, das ist eine große Kuppel und Truman ist der Star einer Reality-Show, die sich einzig um ihn dreht. Sein ganzes Leben wird gefilmt und verfolgt weltweit auf den Kameras. Und die Geschicke dieser Show leitet eben Christoph, gespielt von Ed Harris, der natürlich in dieser kleinen Welt Gott ist. Er bestimmt hier die Geschicke, er sagt den Statisten, wo sie zu sein haben, er sagt, welche Kamera an ist, wie die Dramaturgie sich über die lange Zeit entwickelt, ne? Und diese Verkörperung, diese Gottesverkörperung wird ganz am Ende deutlich, nämlich wenn Truman übers Meer zieht, über das Wasser zieht, um dieser Kuppe zu entkommen und hinauszufliehen in die reale Welt. Und Christoph meldet sich mit einer Stimme vom Himmel und sagt hier, ich bin im Grunde dein Vater, ja, und ich habe dich hier wohl behütet in diesem kleinen Paradies und jetzt, mein guter Adam, willst du wirklich nach draußen ziehen in diese grausame Welt, wo du doch eigentlich hier so ein schönes Leben führen könntest? Und Adam, beziehungsweise Truman, beziehungsweise Jim Carrey, entscheidet sich natürlich nach draußen zu gehen. Und was ich hier schön finde, ist, dass diese Darstellung, diese metaphorische Darstellung von Gott nicht sich quasi auf eine Eigenschaft von ihm festlegt. Also die genannten Verkörperungen, die waren ja alle immer so ein bisschen witzig und gütig und nett und so weiter. Aber ich finde, hier wird, zumindest wenn man die Bibelstoffe so ein bisschen kennt, Gott ist ja, kann ja so, sowohl gütig sein als auch ein ziemlich grausames Arschloch. Du hast gerade die toten Erstgeborenen in Ägypten erwähnt. Und das verkörpert Ed Harris in beiden. Ne? Also er ist sowohl, er zeigt sowohl Güte und so eine behutsame, behütende Eigenschaften Truman gegenüber, als auch, dass er sich herrschsüchtig und grausam zeigt, wenn er ihm irgendwie einen Sturm entgegenwirft oder ihn in irgendwelche emotionalen Abgründe stößt. Und dass es hier so eine ambivalente Figur ist, die zwischen positiven und negativen Eigenschaften schwankt und damit ja im Grunde sehr menschlich ist und nicht nur eine Facette gezeigt wird, das finde ich so schön an dieser Gottesfigur.
Ja, also Christian, nur weil jemand einen Gotteskomplex hat, ist es doch noch nicht, dass er gleich Gott ist. Ne? Und Gott-Ding ist ja, dass er die Macht über alles hat, quasi. Ne? Also eine übernatürliche Figur und ein Fernsehproduzent hat halt nur Macht über das, was dort im Fernsehen läuft, beziehungsweise über Jim Carreys Figur. Und ich gebe dir recht, in dieser Welt ist er Gott. Aber außerhalb ist er nichts.
Keine Ahnung. Aber Marius.
Sieht man jemals außerhalb in der Cafeteria oder so? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das ist eher ein Typ mit Gotteskomplex als Gott. Und er hat ja auch dann keine Macht über die Person, weil Jim Carrey befreit sich ja am Ende daraus und geht ja in die reale Welt. Mhm. Gut, ich weiß, es gibt Interpretationen, wo er am Ende stirbt, quasi, ne? Also, dass das mit dem in den Himmel gehen, die Tür aufmachen, sehr metaphorisch gemeint ist, ne? Aber ich glaube da nicht dran. Da sind wir auch wieder bei der Bibel.
Ich glaube da auch nicht dran, also sowohl an die Bibel als auch an diese Interpretation. Aber Relativität, Marius, Relativität, vielleicht ist es einfach nur eine Frage der Bezugsgröße, ja? Also, auf diese Erde bezogen ist natürlich der Gott der Bibel natürlich draußen, aber bezogen auf diese Kuppel, die da steht und in der die Truman Show gefilmt wird, ist natürlich Christoph der Gott. Also am Ende ist es einfach nur ein Hin und Her, ja, zwischen beziehungsweise einfach nur eine Frage des Systems und der Instanz, die dieses System kontrolliert.
Aber ist denn der Fernsehproduzent von Big Brother für dich auch Gott?
Für die Menschen, die in diesem Big Brother Container hocken, ist es in dem Moment Gott.
Okay. Christian, wir sehen uns in der Hölle. So.
Also nach der Folge auf jeden Fall. Komme ich auf jeden Fall in die sechste statt wie bisher in die vierte Hölle. So, ich bin gespannt auf das Leben des Brian.
Nein.
Okay.
Ja, weil Christian, du warst ja schon nah an der richtigen Antwort. Das muss man dir auch mal zugutehalten. Stets bemüht und immer kurz davor halt gescheitert. Das ist deine Rolle in diesem Format. Das füllst du sehr gut aus. und du warst mit Jim Carrey richtig, ne? Also der bist du auch richtig. Und du hast eben auch schon auf dem Weg dorthin, warst du auch schon bei der richtigen Gottesfigur. Denn niemand hat Gott so cool und so entspannt und so ausdrucksstark, ohne irgendwie zu melodramatisch zu wirken, gespielt wie ein Mann, der dir alles in einer wunderschönen Stimme erklärt. Und das ist natürlich Morgan Freeman und wir reden über Bruce Allmächtig. Ich kann spoilern, ich wollte erst Noah Allmächtig sagen, der Nachfolgefilm, den kaum jemand kennt und ich im Kino gesehen habe.
Der heißt Noah Allmächtig?
Nee, der heißt, es ist die Noah-Geschichte, aber
der ist ja nicht Even Allmächtig?
Even ist es, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, der Gag. Ja.
Aber mit Steve Carell. Mit Steve Carell dann, oder?
Genau. Aber Bruce Allmächtig ist natürlich der bessere Film. Und die bessere Komödie. Und bis heute ist übrigens immer noch, glaube ich, ganz gut gealtert. Wo es darum geht, dass ein Wetterreporter oder ein Reporter an sich die Fähigkeiten von Gott bekommt und damit so ein bisschen rumspielt und die Welt so machen kann, wie er will. Und dann merkt, Gott sein ist gar nicht so einfach. Und der immer ein Auge auf ihn hat, beziehungsweise ein müdes Lächeln dafür übrig hat, ist Morgan Freeman, der hier Gott spielt. Ich weiß, eine etwas kleinere Rolle vielleicht, aber und auch nicht wirklich jetzt der Antagonist, wie in deinem Film, auch darüber hätte man reden können, warum hier Gott übrigens der Antagonist ist. Ne? Hilft er den Menschen nicht? Und hilft er den Menschen nicht manchmal auch, indem er ihnen Lektionen erteilt?
Und, jetzt kommst du auf die Weise, ja. Lektion, ja, ja.
Ja, aber er steht doch nicht und sagt, ey, Bruce, das ist alles nicht so einfach, ne? Komm du mal in meine Lage und dann sagt Bruce, ja, ja, stimmt. Sondern er zeigt den Menschen, hier, ich gebe dir die Fähigkeit, sieh selber, was passiert. Und das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Interpretation, eine sehr gute Interpretation auch von Sinne von, hey, wenn es nur noch einen Gott gibt, warum hilft er mir nicht? Warum sind nicht alle Menschen glücklich? Und das macht der Film tatsächlich ziemlich gut, indem er halt zeigt, na, Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Welt wäre halt auch nicht Gottes Werk, beziehungsweise ist auch einfach nicht möglich. Das macht er sehr lustig, das macht Jim Carrey in seiner Primetime der Comedies quasi, in den Anfang Nullerjahren, Ende 90er würde ich das einordnen. Und Morgan Freeman ist natürlich der perfekte Gott.
Tja, in der Tat.
Oder denkst du, Gott ist nicht schwarz?
Ich denke, Gott hat keine Hautfarbe. Gott kann sich ja jede Gestalt einverleiben.
Ich weiß, wollte ich hier so ein bisschen,
also, ein bisschen
triggern, beziehungsweise irgendwo in eine Falle locken, dass ich das hier locker gewinne. Einfach aus, dass du aus schlechtem Gewissen schon sagst, ja, ja, Marius, hast gewonnen.
Ja, nee, aber dein Pick ist natürlich, hat natürlich das eine große Argument, nämlich Morgan Freeman. Und auch wenn Morgan Freeman nicht immer in den besten Filmen auftaucht, aber doch seine Präsenz ist ja schon etwas Gottgleiches und auch South Park hat das ja wunderbar parodiert. Wie war das jedes Mal, wenn Morgan Freeman herabsteigt, um etwas zu erklären den Menschen, dann bekommt er eine neue Sommersprosse oder sowas in Richtung?
Ich glaube, so ungefähr war's,
ja. Ja, ist bei mir leider sehr lange her. Ich habe den Film in guter Erinnerung, habe aber auch in Erinnerung, dass der ziemlich verrissen wurde oder bezieht sich das dann womöglich auf den Nachfolger, Even Allmächtig. Spielt er da auch nochmal mit, der Morgan Freeman?
Sekunde. Das finden wir doch ganz schnell raus, weil ich bin auf der Letterboxd-Seite, Even Allmächtig, und da spielt Morgan Freeman ebenfalls Gott. Also ist der gleiche Gott. Ja.
Ich kann tatsächlich wenig dagegen sagen, außer dass es halt natürlich auch wieder, also ist mir natürlich auch gekommen, die Idee so. Oder ich hätte auch gerne noch, wenn ich den Whoopi Goldberg spielt Gott-Film gesehen hätte, dann hätte ich natürlich sie genommen, weil das noch ein bisschen provokanter ist für weiße konservative Männer, die sich natürlich eine ganz klare Vorstellung von Gott machen und nicht als schwarze Frau. Aber
jetzt weiß ich
natürlich schon.
Ich weiß übrigens jetzt, warum der zweite Film Even Allmächtig heißt, nicht nur Allmächtig. Oder
falls es um Even geht.
Ja, ja, schon. Aber die Figur von Steve Carell heißt Even und die kommt schon in Bruce Allmächtig vor.
Aha,
das ist ein Arbeitskollege.
Okay. Ja. Interessant. Und ja, Morgan Freeman natürlich als große, wie gesagt, als große Stärke. Ich wiederhole mich, ich drehe mich im Kreis. Ich versuche irgendwas krampfhaft zu finden, was ich wegen dem Pick sagen könnte, außer es ist halt Gott. Es ist halt wieder nicht über den Tellerrand gedacht. Marius, du hast halt dann bei Google die besten Bibelfiguren in Filmen eingegeben und die ersten drei Optionen genommen und das, ja.
Nein, ich habe das schon nach der Reihe gemacht. Also besten Moses-Figuren,
bist du auf Seite 2
besten
gegangen, ja?
Gottfiguren und besten, also nicht nur Bibelfiguren allgemein, da kommt nur Blödsinn. Für euch getestet. Ja, aber du hast ja noch einen. Also kannst
ich,
ja noch
ja,
mal.
Ja, genau, ich habe noch einen. Ich habe
ja, also
einen. Und jetzt. Brian. Nein, und jetzt werden wir endlich ein bisschen bibeltreuer. Wir wissen.
Bald schon die Hände.
Wir hatten jetzt Jesus, wir hatten Gott. Fehlt noch eine große Entität in der Bibel, eine, die sich von Anfang bis Ende durchzieht. Natürlich, der große Antagonist der Geschichte ist Satan. Satan. So. Und Satan, was? Und Satan in ganz vielen Inkarnationen natürlich im Film, haben wir auch schon, Al Pacino hat ihn ganz großartig gespielt in Des Teufels Advokat. Und wir haben, ich will dir jetzt nicht vorwegnehmen, ich habe das Gefühl, du hast noch die eine andere Satan-Interpretation womöglich im Hinterkopf, aber ich entscheide mich für eine aus einem Musical-Film. Satan in einem Musical-Film. Und Marius, ich denke, du kommst schon auf die Idee, wenn ich sage, I'm the devil, I love metal. Das ist natürlich Satan aus Tenacious D, Kings of Rock, dem Musicalfilm von mit Jack Black und Kyle Gass rund um die Gründung der Band Tenacious D, der fulminanten Rockband Tenacious D, die in diesem Film auf der Suche nach dem Plektrum des Schicksals sind, das einst dem Teufel quasi abgeschlagen wurde. Ein Stück seines Zahnes wurde entfernt, wurde ihm herausgebrochen. Daraufhin wurde der Teufel verbannt. Und dieses Zahnstück wurde zu einem Plektrum, das jetzt eine magische Fähigkeiten beschert. Und unsere beiden Helden entdecken dieses Plektrum. Und am Ende kriegt es der Teufel dann doch in seinen Besitz und reinkarniert sich als Teufelsfigur auf der Erde, gespielt von Dave Grohl, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ja. Ehemals Nirvana, ehemals Queens of Stone Age, jetzt aktuell Foo Fighters, Gott, ich bin ein bisschen raus, ja, aber das Ganze mündet in einem großartigen Finalsong mit einer fantastischen Dramaturgie, ja, es gibt ein sehr hartes Metal-Segment, es gibt ein etwas beschwingt rockigeres Segment, ja, es geht halt darum, die beiden fordern den Satan heraus, den Teufel heraus zu einem Rock-Off, damit er sich wieder von der Erde verpisst und ihre Miete zahlen soll. Und falls er doch gewinnt, dann bekommt er Kyle als Sexsklaven mit in die Hölle. Und menschlichen Bedürfnisse, Miete und Sex werden hier angesprochen. Ja, dieser Teufel hat ganz klare Spielregeln in der Verbannung, in dem, dass er so einer Rock-Off-Aufforderung nicht widerstehen kann. Und natürlich gehört die Ikonografie des Teufels seit jeher zum Metal dazu, insofern passt er hier natürlich perfekt in diese Geschichte rein.
Ja, sehr schön. An den Teufel habe ich tatsächlich selber nicht gedacht. Also sehr schön an dieser Stelle. Ich hatte es nicht auf dem Zettel, einfach. Oder ich wollte halt eine Folge machen mit den besten Teufeln dann aller Zeiten. Das hat sich jetzt erledigt.
Dann kommt er nochmal.
weil da gibt's auch sehr schöne, also ich mag auch den Teufel aus Futurama zum Beispiel, der ist herrlich. Oder South Park, ne? Auch wieder.
Mhm.
Auch wieder ein
okay. toller Teufel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du nimmst vielleicht Satan aus South Park, aber dann wohl nicht.
Nee, ich hab was anderes, aber noch zu deinem Pick. Was im Sinne des Wortes? Das ist, also klar, Dave Grohl im Satan-Kostüm und der gegen Kyle Gass als Sexsklaven haben will, beziehungsweise was muss er machen? Mayonnaise gurgeln, ja. Garo Mayonnaise. großartig. Und auch live ist das natürlich sehr schön, wenn sie diesen Song spielen, ne? Und irgendein Gitarrist dann Dämon oder einen Besessenen spielen muss. Und das ist dann auch sehr schön anzusehen. Und der Song ist natürlich toll. Belzebos
ja.
heißt der.
Belzebos, ja.
Passend dazu. Ja, ich bin gerade überlegen, ob mir der Pick an sich von des Teufels gefällt. Ne, er ist natürlich eine Bibelfigur, aber er ist jetzt nicht, er ist halt in verschiedenen Reaktionen in der Bibel drin, beziehungsweise so als Verkörperung des Bösen, aber ich weiß gar nicht, wie er als Person oder als Wesen in der Bibel, er ist immer so die Versuchung, oder? Mehr, also so, er steckt im Apfel drin oder in der Schlange drin. Oder
genau, in der Schlange, ja.
Der Apfel an sich war nicht der Böse,
die Schlange. Also, es ist jetzt natürlich schon eine Weile her, seit ich die Bibel gelesen habe. Und ich glaube, der Teufel der Wind findet da gar nicht so, was lachst du da?
Entschuldigung. Ja, ich sehe dich als kleiner Christian mit der Bibel unterm Arm in
die Schule. Tatsächlich habe ich eine Kinderbibel gelesen, also eine Kinderversion der Bibel gelesen damals. Aber ich bin nicht besonders bibelfest, aber insofern kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob der in so vielen Szenen, Geschichten vorkommt da. Ich glaube eher nicht, aber das ist ja natürlich, es ist ja natürlich schon was Biblisches. Also der Teufel ist doch eine biblische Figur, auch wenn er jetzt nicht so kommt, aber es ist doch, gehört doch zu dieser Geschichte dazu, dass er der Gegenspieler von Gott ist. Also
ich glaube, es ist eher was Christliches allgemein oder was die Kirche dann so aufgebaut hat und deswegen das so in die nicht nur in die Popkultur, sondern allgemein in die Kultur eingeflossen ist. Ich weiß ja gar nicht, ob das so krass durch die Bibel kommt, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und der Verein Bibeltreuer Christen wird mich jetzt in den Kommentaren berichtigen. In dem Fall lassen wir es einfach mal stehen und ich würde sagen, ich komme zu meinem letzten Pick.
Mhm, ich bekreuze mich vorher noch, aber ja.
Gerne, denn wir kommen wieder zurück, wir machen eine schöne Klammer, denn ich habe natürlich noch gar nicht meinen Jesus auserwählt. Also, Jesus natürlich als ja, im Mainstream, nicht wie wir hier die kleinen Geschichten auch kennen und die Bibelfanatiker sind. Aber für den Mainstream natürlich ist das die Hauptfigur, das gesamte Neue Testament natürlich. Und da gibt es natürlich etliche Verfilmungen, ne? Die ich sehr viele nicht gesehen habe. Habe ich gemerkt in meiner Recherche. Also ich bin da, wir müssen mal eine Folge machen, damit ich mir so ein paar Jesus-Verfilmungen anschaue. Aber eine habe ich gesehen, weil die tolle Musik hat. Denn es ist ein Musical. Ich bin ebenfalls bei dem Musical. Und Jesus singt. Und er ist ein Hippie. Und das alles zusammen ist Jesus Christ Superstar. Die Verfilmung, wo Jesus gespielt wird von Ted Neely. Hat mitgespielt in Django Unchained. What the hell? Warte, das muss ich gerade schauen.
Oh Gott, das will ja.
Wüsstest du auf Anhieb, wo Jesus mitspielt in Django Unchained?
Nein, ich habe aber auch Jesus Christ Superstar nicht gesehen. Also auch wenn das so ein sehr fluffiger Titel ist, der natürlich immer wieder auftaucht und der natürlich allein durch seinen Titel Interesse erzeugt. Aber nein, ich habe gar kein Bild gerade.
Es ist eine sehr moderne Version, natürlich. Wir schreiben das ja 1973, aus dem Jahr kommt das Ganze. Und die Musik stammt natürlich von Andrew Lloyd Webber, über den man auch sehr viel sagen kann, aber der macht auf jeden Fall, ich würde nicht sagen tolle Musik, das geht nicht über meine Lippen, aber sehr, sehr fluffige, sehr, sehr im Kopf bleibende Musik, ne? Also sowas auch wie Cats oder andere Sachen, die sind einfach super. Ja, er ist nicht umsonst der große Musical-Komponist und macht da sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Und Jesus Christ Superstar ist dann immer so eine Mischung aus Aktualität, quasi der Zeit, ne, die 70er Jahre, Vietnamkrieg und sowas, und der Geschichte aus der Bibel, und man verfolgt quasi so, ja, die letzte Zeit von Jesus bis zur Kreuzigung, und that's it. Es ist halt ein Jesus-Musical, aber es ist ein sehr tolles Musical, es ist, wie gesagt, macht gute Laune, und Jesus zusammen mit seinen Jüngern, wie Hippies durch Judäa springen, hat, glaube ich, viele Leute zu dieser Zeit auf die Palme gebracht. Aber sind wir mal ehrlich, das ist eine ziemlich gute Conclusio, dass quasi, dass die Hippies ihrer Zeit waren, ne?
Ja,
und dass der Film Tat auch sagen will, und die alten Leute quasi da rumschauen und sagen, boah, ey, diese jungen Leute da mit ihren Gewändern und mit ihren neuen Ansichten und mit ihrer freien Liebe und Liebe deinen Nächsten.
Friedensbotschaft und sowas.
Liebesbotschaft, ja. Boah. Nee, die tun wir nochmal kreuzigen. Und am liebsten hätten die Leute wahrscheinlich auch damals den Cast von Jesus Christ Superstar gekreuzigt. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Und deswegen können wir heute drüber reden. Und ja, Jesus Christ Superstar, der Titel sagt es schon, Gewinner dieses Abends.
Ist das so? Wir werden sehen, du hast jetzt natürlich auch schon das genannt, was ich gesagt hätte, nämlich diese einfach Jesus-Interpretation als Hippie. Sehr schöne Idee natürlich, und Musical ist ja immer quasi ein Blick wert. Meine Frage ist, ist das eher als Komödie angelegt oder ist das eine halbwegs ernste Geschichte? Also so wie Cats ja auch absurd ist, aber trotzdem als Geschichte sich selbst ernst nimmt.
Also klar, du schaust es heute 50 Jahre später an und das ist dann schon ein bisschen absurd, was dort passiert. Aber das war eine relativ ernste Angelegenheit.
Okay, also es ist jetzt nicht The Producers.
Nein. So. Nein, nein.
Okay. Ja, ich habe jetzt leider kein Bild, Marius. Was soll ich machen? Also.
Ja, aber.
Du hast dich bei zwei von deinen drei Filmen für Filme entschieden, die ich nicht gesehen habe, Marius.
Also, ja, aber die 10 Gebote habe ich dir schon so oft nahegelegt, dass irgendwann, jetzt ist bald Ostern, setz dich doch mal hin. Frau und Kind, 4 Stunden.
Sie bestimmt freuen, ja. Werden sich bestimmt freuen. Ja, okay, Jesus als Hippie. Jo, wenn du jetzt Joaquin Phoenix Interpretation von Jesus genommen hast in, ich glaube, Maria Magdalena, dann.
Ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe viele Jesus für mich gesehen, und ich würde sagen, falls du kein Argument mehr gegen Jesus Christ Superstar hast, dann kommen wir noch mal kurz zu Snaps, also Filme, die wir.
Ja, danke. Danke, dass du mich hier aus meinem Straucheln befreist. Ja, sehr gerne.
ja, ich sehe das doch. Dann kommen wir doch mal zu Filmen, die wir nicht genommen haben, die man aber gut hätte nehmen können. Und da sind wir schon bei den ganzen Jesus-Verfilmungen. Allen voran natürlich die Passion Christi von Mel Gibson, die ich aber nicht gesehen habe. Deswegen.
Nee, hast du nicht gesehen, ja. Danke, dass du mir die jetzt wegschnappst bei den Horrible Mentions.
Entschuldigung, dann mach ich direkt weiter mit Dingen, die wir jetzt auch schon dreimal gesagt haben. Leben des Brian hat auch keiner von uns genommen. Aber gesegnet seien die Skifahrer. Das an dieser Stelle muss auch mal gesagt werden. dann habe ich noch das brandneue Testament. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das reinnehme. Da geht es darum, quasi, dass ein neues Testament geschrieben wird, und Gott kommt drin vor und er lebt in Brüssel. Das ist so der Aufhänger des Films und ist ein sehr schlechter Vater. Die Idee ist großartig. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, und es gibt nur ein Problem, der Film ist nicht toll. Der Film ist leider nicht so super, und Gottes Tochter geht dann. Hast du ihn gesehen?
Nee, auch. Das hat mich immer abgeschreckt, dass er gesagt wurde, gute Idee, aber ein schlechter Film.
Ja, super Idee. Auch die Tochter von Gott liegt dann für alle Menschen auf der Erde ihre Todesdaten.
Ja, genau. Die Prämisse
hat. Also, es ist wirklich, wirklich gute Ideen. Aber irgendwie, es passt nicht so ganz. Also, schade. Und dann hätte ich noch so ein paar Stretches, für die ich mich nicht entschieden habe. Auch weil es nicht wirklich Figuren sind, sondern mehr so Geschichten, die nochmal verwurstet worden sind. wenn du natürlich, hast du ganz viele David gegen Goliath Sachen, ne? Eine Bibelgeschichte, und da hätte man natürlich Star Wars nehmen können. Oder auch den Turmbau zu Babel, der auch sehr oft verwurstet worden ist. Die Machtgier der Menschen oder dieses zu hoch in den Himmel bauen. Und da hätte ich zum Beispiel die Szene aus Metropolis nehmen können. Aber ja, das sind ja jetzt keine wirklichen Bibelfiguren an sich. Aber ja, das waren so meine Ideen.
Ich habe gar nicht so weit geguckt, ehrlich gesagt. Meine drei Picks waren nach ein bisschen Recherche relativ schnell fest. Also Neo ist mir sofort eingefallen als Jesusfigur tatsächlich. Also und dann hatte ich noch, natürlich kannst du so die klassischen Bibelverfilmungen hier, Exodus von Ridley Scott mit Christian Bale, glaube ich, als Moses. Das ist auch noch so eine Verfilmung der Moses-Geschichte. Ja. Dann haben wir noch, warte, ich hatte gerade noch ein...
Gab's nicht noch Noah?
Noah, genau, Noah von Aronofsky wäre noch was gewesen. Und wo wir schon bei Aronofsky sind, Mother. Aber für wen entscheidet man sich da? Für Eva, hier die Jennifer Lawrence als Eva, Javier Bardem als Gott, Adam, irgendwas dazwischen. Auch der Film steckt ja, ist ja im Prinzip die Genesis und alles darüber hinaus. Also ich glaube, der ist quasi die Bibel zum Kammerspiel verdichtet. Wäre auch eine schöne Idee gewesen, aber hätte ich mich auf eine Figur konzentrieren müssen. Ja, und ansonsten habe ich schon genannt Maria Magdalena. Tatsächlich habe ich als Film in guter Erinnerung, ich glaube, Rooney Mara als Maria Magdalena und Joaquin Phoenix als Jesus und South Park, der Film mit, beziehungsweise die Serie. Satan, Jesus, beide drin.
Ja, stimmt. Den Scorsese Jesus-Film haben wir noch beide nicht gesehen, ne?
Nee, mit Willem Dafoe als, ne?
Aber es geht ja auch, wir sind ja nicht hier Film-Podcast, sondern der Bibel-Podcast und deswegen geht das klar. Gut, kommen wir mal zur Auswertung.
Wir fassen nochmal zusammen. Ich habe Neo aus Matrix, Christoph aus Die Truman Show und Satan aus Tenacious D, Beelzebub.
Ich habe Gott aus Bruce Allmächtig, aka Morgan Freeman. Ich habe Moses aus Die Zehn Gebote, aka Charlton Heston. Und ich habe Jesus aus Jesus, Christ Superstar, gespielt von Ted Neely.
Wir machen es wieder so, dass wir direkt einen rausschmeißen.
Genau, klassischerweise, ne? Sagt jetzt jeder einen Pick von dem anderen, den man rausschmeißt.
Ich habe halt Jesus Christ Superstar nicht gesehen, insofern kann ich mir da wirklich gar nichts drunter vorstellen. Ich habe auch keine Bilder vorm Auge. Muss ich leider rauswählen.
Okay. Ja, das ist in Ordnung. Wen wähle ich denn bei dir raus? Wer hat denn am besten Chancen? Nein. Ich finde halt meine Gottfigur besser. Deswegen würde ich gerne die Truman Show rausschmeißen. Der Fernsehproduzent ist für mich nicht Gott.
Ist okay, habe ich schon mit gerechnet. Das war auch der unsicherste Pick, den ich hier mir rausgesucht habe. Insofern, Marius mal wieder in völlig berechenbaren Bahnen hier unterwegs. Und wir haben in der Auswahl jetzt noch den Kung-Fu-Jesus Neo, Satan aus Tenacious D, Morgan Freeman als Gott und Charlton Heston als Moses. Und ich muss dir nach wie vor wieder sagen, also Moses 1:1 Darstellung von Charlton Heston. Oh, irgendwie ist mir das zu langweilig, Marius, für dieses Format, was ja darauf aufbaut, dass wir innovativ sind, dass wir um die Ecke denken, dass wir.
Ich meine, er ist so langweilig, dass er 220 Minuten Film trägt.
Nein, die Wahl ist zu langweilig.
Ach so, Entschuldigung, ich bin zu langweilig, ja.
Ja, genau. Dieses Format hat höhere Ansprüche.
Was? Christian, ich habe eine Idee und du kannst mir zustimmen oder wir diskutieren gerne weiter, aber ich habe eine Idee. Was ist denn, wenn wir bibeltreu sind, wie wir sind und Yin und Yang, Gut und Böse, Gott und Teufel wählen hier als Gewinner? Mein Gott bei Bruce Morgan Freeman und deinen Teufel Dave Grohl bei Tenacious D.
Da ich wenig sagen kann gegen Morgan Freeman als Gott und hier ja auch nicht als kompletter Verlierer vom Tennisplatz gehen will, können wir uns darauf einigen, glaube ich.
Ja, ist schade um Neo, ganz klar, aber das haben sich die Matrix-Filme selber zuzuschreiben, dass man Jahre später nicht mehr sagen kann, ist das jetzt noch so richtig und irgendwie und hier und dort. Dann ist das doch unsere Wahl. Herzlichen Glückwunsch an Gott und den Teufel. Ihr habt es mal wieder geschafft, die Leute zu euren Gunsten zu beeinflussen oder halt Morgan Freeman und Dave Grohl. Ihr seid natürlich auch ganz tolle Menschen.
So ist es. Und die ganz tolle Menschen, auch die, die uns hier zugehört haben und die noch viel toller werden als Menschen, wenn sie uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalassen, uns abonnieren, uns bei kinotagesstätt.com einen Kommentar vielleicht hinterlassen und uns ja auf diese Weise etwas Gutes tun möchten, ohne dass sie dafür irgendeinen Cent auf den Tisch zu legen haben.
Vielen Dank. Ich habe dir kurz nicht zugehört. Hast du Twitter und Instagram irgendwas gesagt? Nee, ne?
Instagram. Folgt uns auf Instagram.
Joa.
Und Twitter.
Joa, da theoretisch auch. Ja, Twitter existiert halt noch irgendwie.
Ja, das ist halt irgendwie, es ist so halbtot. Es ist so wie Jesus am Kreuz, der leidet und dem ist quasi nur noch der finale.
Also es ist quasi Elon Musk, nee, ich rede nicht weiter.
Ja, Elon Musk ist Pontius Pilatus, ja, ich habe es gesagt.
Okay. Ja, so kann man es auch drehen. Okay, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und was ist eure liebste Bibelfigur? Schreibt es in die Kommis. Wir hören uns bei nächster Woche wieder. Da geht's dann wieder um was aus der realen Welt. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.